Hey Leute, bevor es losgeht, noch ein paar Worte von mir. Retterview geht natürlich weiter. Ich brauchte mal eine ganz kurze Auszeit, weil beruflich und privat einiges zu klären war. Manchmal ist genau das nötig, um wieder einen klaren Kopf und volle Energie zu bekommen und einfach weiterzumachen. Und noch ein ganz kleiner Hinweis vorab. In der neuen Folge spreche ich bei meinen Kolleginnen an manchen Stellen von Mädels. Das ist in keiner Weise herablassend oder respektlos gemeint. So reden wir halt untereinander im Alltag eben auch mal ganz locker. Und im Gespräch, im Podcast ist es natürlich auch mal rausgerutscht. Also gar nicht eng nehmen. Und jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß mit der neuen Folge Retterview.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Retterview. Heute Gott sei Dank mal wieder mit einem Gast. Ihr müsst also meine Stimme nicht ganz so alleine ertragen. Und zwar habe ich heute meinen guten Kollegen Basti mit dabei. Moin Basti.
Hallo, hallo.
Ja, Basti ist bei uns im Rettungsdienst. Wir fahren auch ab und zu mal gemeinsam. Haben jetzt noch nicht so oft die Ehre gehabt, aber wir quatschen auch viel auf der Wache. Und dementsprechend, Basti, stell dich mal kurz vor, du bist 35 Jahre alt, das weiß ich doch. Und Familienvater.
Ist richtig, genau. Also ich bin Basti, genau 35, Familienpapa. Bin tatsächlich in Rostock geboren.
Okay.
Und lebe eigentlich mein ganzes Leben auch schon hier. Bin glücklich verheiratet, wie du schon sagtest, Rettungssanitäter.
Genau, und seit August bist du bei uns unterwegs als Rettungssanitäter, aber du hast auch eine gewisse Vergangenheit. Das klingt jetzt sehr mystisch, so ein bisschen, ne? Also du warst mal 15 Jahre bei der Bundeswehr. Hast du dort auch was Medizinisches gemacht?
Tatsächlich überhaupt nicht.
Nein, gar nicht.
Ich bin bei der Bundeswehr bin ich eigentlich mal eingekauft worden als Fluggerätemechaniker.
Funkgeräte, und was macht man da?
Fluggeräte, genau.
Und was macht man da?
Du bist, je nachdem, ob du der Erste oder der Zweite warst, bist zuständig für ja Instandsetzungsarbeiten und planbare, nicht planbare Wartungen an einem Kampfjet.
Oh, das klingt sehr spannend, so nach Eurofighter und Co.KG.
Richtig, genau.
Ah, okay. Dann weiß ich ja, wer auf jeden Fall daran schuld ist, dass es kaputt geht.
Das. Nein,
du bist dafür da, dass es wieder heile wird, wenn was ist.
Wir geben uns größte Mühe.
Man gibt sich größte Mühe. Das ist auf jeden Fall spannend. Aber wie kommt man denn von der Bundeswehr dann in den Rettungsdienst? Das ist ja ein kompletter Berufswechsel, muss man ja fast sagen, oder?
Das stimmt, absolut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nach der Bundeswehrzeit wusste ich nicht wirklich, was ich machen will. Weil dieser Ausstieg, klar, du bist geplant,
ja.
Aber du hast dieses Datum, diesen Tag X, aber du weißt halt irgendwie nicht wirklich, wie es vorangeht. Und ich muss gestehen, ich habe damit gerechnet, dass ich länger bei der Bundeswehr bleibe und habe mir darüber leider nie wirklich Gedanken gemacht und habe dann viele Gespräche geführt mit diesem Berufsförderungsdienst, der dich ja unterstützt nachher, wenn du aussteigst, diesen Einstieg im zivilen Leben. Und irgendwann sind wir auf die Nenner gekommen, Rettungsdienst. Dachte ich mir, klingt cool. Warum nicht? Ich helfe gerne anderen Leuten und wollte unbedingt nach der Bundeswehr auch diese Kameradschaft wieder spüren.
Ja.
Ne? Und ja, so hat sich das eine dann ergeben.
Das ist auf jeden Fall spannend. Da kommen wir gleich mal drauf zur Kameradschaft. Nur mal für euch, falls ihr im Hintergrund jetzt interessante Geräusche hört. Wir sitzen tatsächlich mal nicht im Podcaststudio. Wir haben einfach gesagt, es ist ein schöner, sonniger Tag. Basti wohnt gleich bei mir in der Nähe. Wir gehen mal raus, spazieren und nehmen mal alles einfach mit mobilem Telefon auf. Das wird für euch ein bisschen komisch sein. Wir versuchen natürlich, die Soundqualität so gut wie möglich zu halten. Aber ich fand das einfach mal ein spannendes Projekt und wir probieren das mal aus. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie das für euch war. War das jetzt echt störend oder kann man das mal öfter machen? Weil dann könnt ihr doch einfach mal auf die Wachen rennen und sagen, komm, nimm mal ein Mikrofon, komm mal mit.
Ja, ist so.
Basti, Bundeswehr, was nimmt man denn daraus mit? Ich meine, 14 Jahre, das ist ein ganz schönes Brett. Na, das heißt, wenn du jetzt 35 bist, bist du mit 9, lass mich rechnen, 19?
Nee. Nach der Ausbildung, genau.
Ja, direkt nach der Ausbildung eingestiegen in die Bundeswehr. Und macht das was mit einem? Also positiv oder auch negativ? Was bringt einem die Bundeswehr?
Also ich muss dir ehrlich gestehen, sowohl als auch. Also die Bundeswehr hat mir ganz, ganz viel Positives mitgegeben. Alleine Hand aufs Herz, was so Ordnung angeht. Ja, guck gerne zu Hause in meinen Kleiderschrank rein. Da ist wirklich alles sortiert. Meine Frau ist, glaube ich, auch ganz glücklich, dass ich mein Bett mache. Ja,
warte mal, dass du in dein Bett machst? Nein, dass du mit, dass du dein Bett machst.
Dass ich mein Bett quasi...
Ja, okay. Ja, sagen können, dass du PTBS oder sowas hast.
Nein. Aber es macht halt auch, es macht dich schon irgendwo kaputt.
Ja.
Ja, gerade was so Menschenmassen angeht, das ist so, man schaffe ich nicht mehr, das ist nicht so meins. Ne, so Konzerte, alles in einem Raum, da bin ich nicht so ein Fan von. Ja. Da kriegen so Schweißausbrüche, das ist leider dem geschuldet. Ne? Aber
das heißt, du weißt also so richtig auch mal im Einsatz in der Bundeswehr hast du auch schon wahrscheinlich einiges gelebt. Da wollen wir auch gar nicht drüber reden, wir wollen ja nichts triggern. Aber nimmt man aus diesem Ordnungsfimmel, aus all dem, was man aber auch so kameradschaftlich vor allen Dingen, na, man ist ja da auch unter Leuten, die man 14 Jahre wahrscheinlich sieht, was in den Rettungsdienst mit? Also so Sachen, wo du sagst, boah, geil, das erlebe ich jetzt hier im zivilen Leben auch.
Auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, was mich sehr weiterbringt, gerade im Rettungsdienst, ist so diese Aufmerksamkeit. Du hast den Blick für Details. Ne? Du bist ja quasi lange, lange drauf geschult. Ich habe ja nach meinem Fluggerätemechaniker irgendwo die nachher diese Umstrukturierung zum Gruppenführer in der Grundausbildung. Das war ja nachher meine letzte Verwendung. Und diese Jahre haben mich so sehr geprägt, dass du auf so viele Details achtest.
Ja, das wünscht man sich auch immer von seinem Rettungssanitäter. Das ist ja die gute Seele, muss man auch mal sagen, auf dem Rettungswagen, ohne jetzt zu schleimen. Ja, aber was wir als Notfallsanitäter manchmal nicht sehen, weil wir uns zu sehr auf Sachen konzentrieren, die, naja, medizinischer sind, da ist einfach der Retzern der Orga, quasi.
Ja.
Der organisatorische Leiter oder Maschinist, was auch immer.
Genau.
Und das nimmst du da so auf jeden Fall mit rein, oder wie?
Du hast halt, für mich war damals in der Grundausbildung halt wichtig, dass die Rekruten, ja, die ich betreut habe, zum Beispiel Formaldienst, dass sie vernünftig die Fußstellung und so weiter und so fort. Und du merkst dann aber, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Formaldienst, ich bringe meine Patienten ja nicht dazu, im Gleichschritt zu marschieren, aber du achtest halt darauf. Körpersprache, sowas zum Beispiel, Erschöpfungsgrade, das erkennst du schon relativ gut.
Okay, und ist es was du im Rettungsdienst vermisst? Weil wir sind ja jetzt nicht so militärisch aufgestellt. So antreten am Morgen zum Beispiel. Das wird ja bei uns ein bisschen lockerer gehalten manchmal.
Ja, leider. Also Frühsport vermisse ich extrem.
Ja?
Nein, Quatsch.
Ja, das können wir einführen, null.
Nein. Also was ich bei der Bundeswehr... was vermisse ich im Bundeswehr gegenüber Rettungsdienst? Das ist eine sehr gute Frage. Beides ist extrem strukturiert. Ja, also jeder weiß, hat seine kleinen Aufgaben. Was tatsächlich besser ist... Du hast diese Pflicht, dieses morgens Rasur, antreten, sauber. Ja, also das rumrennen wie im Rettungsdienst, wie so ein Schlumpf, das jetzt nicht. Aber du hast halt einfach etwas lockerer.
Ja, man muss schon sagen, da sind wir nicht ganz so diszipliniert. Wir sollen natürlich trotzdem auf Hygiene achten. Aber ja, gab es irgendein Pakt, der dich komplett überrascht hatte im Rettungsdienst, wo du sagst, es so, boah, also damit hätte ich nicht gerechnet. Egal in welche Richtung.
Okay, gute Frage.
Eine Frage, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nö. Also so aus dem Stegreif, nö.
Im Rettungsdienst gibt's ja auch Hierarchien. Ja, also Meldewege, ich als dein Wachenleiter zum Beispiel.
Genau.
Rettungsdienstleitung und so weiter. Allerdings wird das ja nicht so, ich sag jetzt mal, nicht so stramm gelebt wie bei der Bundeswehr, ne? Es ist, meinst du, das ist ein Vorteil oder ein nachteiliges? Also, dass wir hier zum Beispiel etwas flachere Hierarchien haben?
Also, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich finde das gut so, wie es ist. Einfach aus dem Grund, du hast bei der Bundeswehr, klar, es ist das Militär. Das ist natürlich der irgendwo der feine Unterschied. Aber diese Hierarchien sind auch irgendwo wichtig. Ja, dass, wenn du etwas hast, als, ich sag mal, normaler Arbeitnehmer, dass du halt einen Vorgesetzten hast, mit dem du über Probleme reden kannst.
Ja.
Ja. Ich rede jetzt nicht von den privaten Problemen, sondern es gibt ja auch dienstlich auch mal irgendwelche Vorkommnisse.
Ja.
Und so ist es halt bei der Bundeswehr genauso. Ich als Gruppenführer gehe zu meinem Zugführer.
Mhm.
Ne? Ist ja vom Prinzip her
genau
ähnlich.
Könnte man aus der Feuerwehr auch so ein bisschen, da ist es ja auch so strukturiert. Ne? Du hast ja, ich glaube, den Truppführer, Gruppenführer. Ach Gott, die Feuerwehrleute werden mich jetzt wieder umbringen dafür, dass ich das hier wahrscheinlich falsch rum ordne. Aber ich denke mal, ja, also da gibt's das ja auch in der Struktur. Und das ist jetzt nicht unbedingt immer falsch. Es gibt so Strukturen, die kann man einfach in Flachhierarchien viel schneller lösen, als dass man wartet, bis eben diese ganze Dienstmeldewege teilweise dann auch greifen und stille Postprinzip, das ja auch immer gerne mal da existiert. Also Bundeswehr, da können wir ja nachher mal drauf eingehen. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Story, die man vielleicht erzählen darf. Ich weiß, vieles darf man ja auch immer nicht so berichten. Aber wie ist denn das für dich? Du bist ja frisch Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Das finde ich immer ganz süß.
Geschehen.
Ja, und wie ist das jetzt so? Man ist ja vorher zu zweit gewesen, jetzt zu dritt. Ist der Rettungsdienst für Familie, 12-Stunden-Schichten was? Oder gibt's auch so Momente, wo du sagst, boah, da muss ich die Familie mal vernachlässigen? Oder
Ich muss dir gestehen, meine Frau ist ja Krankenschwester. Das ist ja...
Okay, da versteht man schon einiges, ja.
Richtig, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Soldat und Krankenschwester, das gab es ja damals schon vor hunderten Jahren. Und
ist so.
Warum sollte man das ändern? Und das ist tatsächlich mit der Familie echt schwierig zu vereinbaren. Wir haben ja bei uns 12-Stunden-Dienste. Ich persönlich glaube, ich wäre auch eher ein Fan von 24 Stunden.
Ja.
Weil du einfach im Monat weniger Dienste hast. Du kommst ja schnell auf deine Stunden und hast dann deine 8-9 Dienste und bist dann bei der Familie. So bei 12 Stunden, jetzt, der Lütte ist ja jetzt erst ein paar Monate alt. Wir fangen aber jetzt schon an mit der Planung. Ne, weil die Dienstpläne, die werden nicht immer miteinander passen. Dann müssen tatsächlich die Omas und Opas auch mal mit ins Boot geholt werden. Es ist einfach so, weil das Kind muss ja irgendwo in die Kita, du musst das Kind abholen. Und das ist tatsächlich im Rettungsdienst oder halt auch im Krankenhaus schwierig, dass wenn die Schichten sich beißen. Ne, also irgendjemand muss halt immer leihen.
Ja. Ja gut, das wird wahrscheinlich in anderen Schichtdiensten auch so sein. Also Krankenschwester und dergleichen haben ja auch dahingehend immer Schichtdienste. Aber ja, nimmt man... trotzdem so Sachen mit nach Hause und berichtet die dann aus den Einsatzdiensten weiter, also gerade Einsätze. Wenn man eine Krankenschwester zu Hause hat, versteht die ja einiges wahrscheinlich besser als
jemand, der nicht unbedingt im Gesundheitssystem arbeitet.
Stimmt. Also ich muss dir auch gestehen, meine Frau und ich reden über alles.
Ja.
Also auch die all die Jahre bei der Bundeswehr, sie hat alles miterlebt, sie ist von Anfang an mit dabei gewesen, was auch selten ist, muss man gestehen.
Mhm. Ja, ja.
Also die Bundeswehr ist ein Beziehungskiller, das ist leider so, aber... Toi, toi, toi. Ja, wir haben ja sogar die Hochzeit geschafft.
Ja, sehr gut.
Also die ist da voll mit drin im Boot. Also ich rede mit ihr über auch vergangene Einsätze im Rettungsdienst, wenn da irgendwas Wildes bei war. Frage sie auch, gerade was so Medikamente angeht, weil sie ist ja auch voll drin im Game.
Ja.
Was sie in der Klinik hätten gegeben. Die Unterschiede sind doch ein bisschen da.
Merkt man dann auch, ne?
Ja.
Die Präklinik quasi von der Klinik so ein bisschen unterscheidet. Zu Hause erzähle ich ja auch vieles, ne? Also da, manchmal muss ich aber auch sagen, setze ich auch irgendwo einen Cut und sag so, ich muss den jetzt zu Hause nicht mit allen belasten. Das reicht dann auch manchmal. Aber es ist schon der sichere Hafen für einen, oder?
Ja, also, auf jeden Fall.
Man nutzt das dann schon aus, um vielleicht auch mal Ruhe zu finden und dahingehend zu gehen. Gibt es so Sachen, ich meine, du bist jetzt noch nicht viele Monate bei uns und überhaupt im Rettungsdienst, aber so Sachen, so Einsätze, wo du sagst, boah, das muss man einfach erzählt haben, was ich da jetzt wieder erlebt habe. Ich meine, vieles vergisst man ja auch irgendwann mit der Zeit, weil unser Gehirn löscht das ja auch gerne mal, unsere Rettungsdemenz.
Auf jeden Fall. Also es gab Einsätze, ich erinnere mich an den einen ganz gerne, wo tatsächlich wir gerufen worden sind zu einem Liegetrauma.
Okay.
Und wir wurden in Empfang genommen von einem Tatortreiniger.
Nein. Warte mal, aber die Patientin lebte noch, oder der Patient?
Der Patient lebte.
Ah, okay.
Und dieser Tatortreiniger war der gesetzliche Betreuer von der Krankenkasse des Patienten beauftragt, sich um die Patienten zu kümmern. Und wir hatten uns dann auch dementsprechend vorbereitet, ne, ein Tatortreiniger, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Wohnung ausgesehen hat. Und mit den Maßnahmen, die wir halt auf dem RDW haben, haben wir uns auch vorbereitet. Er belächelte das Ganze und sagte, ich gebe euch mal was von mir.
Ja.
Und als wir dann in die Wohnung des Patienten gekommen sind, ja, sind wir auch rückwärts wieder raus.
Okay, also die Wohnung sah jetzt nicht gut aus.
Nein.
Weil man könnte von einem Reiniger ja denken, der hat da schon mal ein bisschen vorgereinigt.
Tatsächlich sagte er selber, dass er wöchentlich da ist und die Wohnung trotzdem immer wieder so aussieht.
Mhm.
Und ja, wir sind dann natürlich auch zu den Patienten ran. Das ist ja auch unsere Pflicht irgendwo.
Mhm.
Und auch der Patient sah auch katastrophal aus.
Ja.
Und war mit sich tatsächlich auch im Einklang, dort jetzt zu verenden.
Okay.
Und das wollten sie natürlich vermeiden, haben auch einen Notarzt dazu gerufen und sind dann auch mit Pauken und Trompeten in die Klinik gefahren. Und ja, das Klinikpersonal ist dann selbst da an die Grenze gekommen und haben sich dann auch leider übergeben.
Ja, das kann durchaus passieren. Also für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Liegetrauma ist. Das heißt, man liegt nicht und hat sich dabei verletzt, sondern man liegt über eine gewisse Zeit, Tage, es gab auch schon Wochen, ne? Und vegetiert, ganz böse gesagt, vor sich hin. Ja, die Kubitus, Druckstellen unter sich einmachen und dergleichen. Und das sind natürlich immer so die Grenzen, muss ich auch bei mir sagen. Ganz ehrlich, wenn ich das rieche, der Ammoniak und alles mögliche, da kommt man an die Grenzen. Da kann man auch einen gewissen Würgereflex einfach nicht mehr unterdrücken. Das darf man uns auch nicht übel nehmen. Das machen wir ja nicht übertriebenermaßen, sondern einfach, weil unser Körper dann auch sagt, Schutzreflex, würgen, fertig. Ja, Krass.
Und dann in den Schockraum gebracht? Oder?
In den Schockraum gebracht. Es kam raus, dass der Patient dann schon seit 5 Tagen gelegen hat. Dementsprechend auch seine ganzen Exkremente
am
Körper festgeklebt waren. Aber wir konnten ihm Gott sei Dank helfen. Wir haben auch erfahren, dass es ihm nach 2 Wochen auch wieder so gut ging, dass er nach Hause konnte, in die Häuslichkeit. Aber das ist so ein Einsatz, einfach weil das Ganze drumherum, das war zu wild, weil das erlebt oder habe ich jetzt im Rettungsdienst auch bis dato nur dieses eine Mal erlebt. Ja. Klar, hier und da ist vielleicht mal nicht gesaugt in die Wohnung, aber das interessiert uns ja nicht.
Ja, ich würde sagen.
Aber wenn da jemand seit 5 Tagen in seinen Exkrementen liegt und halt völlig im Einklang mit dem ist, dass er dort verendet.
Wow. Ja, also und traurig auch irgendwie, ne? Also man muss ja sagen, ich bin dann froh, wenn sie schon mal einen gesetzlichen Betreuer haben. Es gibt ja viele Menschen, die haben einfach diese Hilfe gar nicht, weil sie dann gar nicht rankommen. Und das muss ich jetzt mal der Hansestadt Rostock zugute halten. Wir haben ja hier so einen sogenannten aufsuchenden Seniorendienst initiiert vom Gesundheitsamt. Das ist tatsächlich eine Meldestelle, an der wir uns als Rettungsdienst auch melden sollen, wenn wir merken, wir haben hier eine ältere Person oder auch allgemein eine Person, die nicht mehr lebensfähig ist, heißt nicht, also, aber am sozialen Leben nicht mehr richtig teilnehmen kann und sich selbst auch nicht gut versorgen kann. Und da fehlt einfach die Betreuung. Die rufen wir an, die fahren dahin, gucken sich den Zustand an und kümmern sich darum, dann dass der sichere Betreuer kommt, gegebenenfalls Pflegedienst, mit den Krankenkassen reden und so weiter. Sowas am besten bundesweit, aber gibt's leider noch. Ja, also viele Menschen leben tatsächlich alleine, bis zu ihrem Lebensende dann ohne die ausreichende Hilfe, die unser Sozialstaat ja hergibt.
Weil sie auch viele gar nicht wissen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt.
Ich hatte das auch mal tatsächlich, wenn wir über Liegetrauma sind, dann nehme ich auch ein Beispiel, wir auch rein. Es roch schon, man merkte es schon, die Patientin, die dort lag auch genauso wie bei dir in allem möglichen Sud. Und für uns war es wirklich schwer. Und jetzt kommt der crazy Teil, im Nachbarraum guckten uns auf dem Sofa sitzend 3 Angehörige zu, die selbst komplett zivil fähig waren, irgendwas für ihre Mutter dort zu tun und setzten sich gemütlich hin und sagten, ja, machen Sie mal, helfen Sie. Ist sie jetzt schon tot oder? Nee, die atmen. Und keiner hat das gemacht. Also ich bin wirklich aus den Wolken gefallen. Zwischen Würgen und Wut war wirklich nicht viel Platz mehr zwischen uns. Also ich musste mich wirklich zusammenreißen, aber es ging jetzt erstmal das Leben der alten Dame vor. Selbst der Notarzt, der kam, sagte so, ja, mach erstmal ein EKG dran, mach mal einen Zugang und du stehst so da. Ja, ich versuch's. Aber man springt dann über seinen Schatten und versucht wirklich das Bestmögliche. Aber danach denkst du erstmal, boah, also Kleidung wechseln und jetzt erstmal eine durchatmen, weil das ist dann schon, das sind diese Extremfälle. Da ist nicht mal der schlimme Unfall, weißt du, mit Massenkarambolage das Schlimmste, sondern genau sowas betrifft dich genauso doll wie das Massentrauma. Sind da so Sachen bei, wo du sagen würdest, mal so Hand aufs Herz, ich habe in der Bundeswehr so Dinge erlebt, die würden mich gegebenenfalls triggern, da muss ich mich zurückziehen. So kurz mal so im Einsatz geschehen.
Kinder.
Kinder, okay.
Kinder ist so ein Punkt. Also ich glaube, das ist für jeden, der im Rettungsdienst tätig ist, ist, glaube ich, Kinder so ganz empfindliches Thema. Kinderrettung ist halt anders. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Und rein aus dem Einsatzgeschehen, alles, was so mit Kindern betrifft.
Mhm.
Also, weil die Kinder können in den meisten Fällen nichts dafür. Ja.
Und sich vor allen Dingen eigentlich noch nicht so ausdrücken, ne?
Richtig. Und die Dinge, die man so im Einsatz gesehen hat, das würde mich, glaube ich, in dem Moment so ein bisschen triggern.
Ja.
Wobei ich aber ehrlich bin, sobald ein Kindereinsatz kommt, rede ich mit meinem Team darüber. Also, je nachdem, ob wir auch einen Praktikanten oder einen Auszubildenden mit dabei haben, der Notfallsanitäter, dass ich auch klipp und klar dann sage, dass ich mich erstmal zurückhalte, bisher war es aber Gott sei Dank noch nicht der Fall. Also wenn Einsätze mit Kindern dabei waren, dann war ich auch zu 100%.
Ja, da spielt der Familienpapa jetzt auch so ein bisschen mit rein, weil ich glaube, du kannst uns einiges vormachen, so als Papa, was so Kinder angeht. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich einen Familienvater mit auf dem Auto hatte, das war der Ansprechpartner auch für mich. Ne? Oder aber auch für die Eltern, weil man auch sagen kann, Mensch, also ich bin auch Papa und so weiter, also das ist jetzt hier nicht so schlimm oder ja, ich nehme den kleinen Kind schon mal an mich und dann, das liebe ich und da sollte man auch, glaube ich, im Rettungsdienst immer darauf zugreifen, also wenn man das...
Werbung.
Bonprix wird 40 und das feiern wir mit... What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter? Ganz klar. Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Werbung Ende.
Mit dabei hat, ja.
Ja, das finde ich auf jeden Fall immer spannend. Gibt es so lustige Geschichten aus der Bundeswehr, wo du sagst, boah, das glaubt mir keiner?
Also ich möchte sagen, dass in meiner Grundausbildung, glaube ich, war ich der schlimmste Rekrut. Also ich kann mich daran erinnern, dass aufgrund meiner mangelnden Kunst, mein Bett zu machen, meine Matratze tatsächlich aus dem Fenster geworfen wurde und ich einen Zeitansatz bekommen habe, diese Matratze wieder aufzubauen. Ich konnte diesen Zeitansatz nicht halten. Oder mein Spind, ja, der Klassiker. Ich habe 2011 zur Bundeswehr. Das war ja im Vergleich zu heute tatsächlich noch eine andere Zeit. Mhm. Es hat sich ja allein von den Vorschriften ganz, ganz viel geändert. Heutzutage ist das ja nur Bitte und Danke. Ja,
ach was?
Damals wurde ich mit drei, vier Leuten im Kreis angeschrien. Aufgrund meines Spindes, der natürlich auch umgekippt wurde.
Nein,
ja. Er wurde umgekippt, ausgekippt. Und dann hieß es, damals, ich war Stabsunteroffizier, ich bin dann nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zur Bundeswehr, bin mit dem Stabsunteroffizierdienstgrad eingestiegen. Ja, jetzt würden vielleicht einige sagen, Neckermann-Stufts und Mannschafter sind die Waren. Um Gottes Willen, ja, ohne die Mannschafter wäre, glaube ich, niemand.
Grüße gehen raus an alle, die in der Bundeswehr mal waren oder noch sind, ja.
Aber ja, mir wurde tatsächlich dann auch gesagt, dass aufgrund meines Dienstgrades, den ich ja mal haben möchte, mein Schrankbauch doch bitte vorbildlich ist.
Das heißt also, du hast dann für dich nachts immer trainiert, den Schrankbauch
auf gar
zu perfektionieren.
Auf gar keinen
Fall.
Ich habe die Augen zugemacht und habe versucht, so viel zu schlafen, wie ich konnte.
Ja, aber auch gut. Ja gut, dann müsste ich mir mal deinen Spind angucken, wie das jetzt aussieht. Vielleicht nehmen wir da irgendwas.
Bitte nicht.
Nein.
Bitte nicht.
Ja, dann schmeißen wir den um.
Okay.
Ja.
Ne, das, aber dann baut ihn nur wieder auf.
Nee.
Das ist nämlich der feine Unterschied jetzt.
Ach so. Ach so. Ja, stimmt. Ja, wer es verursacht hat, der muss auch dafür gerade stehen.
Aber ansonsten lustige Geschichten, Christian. Ich glaube, wir würden hier viele sprengen, aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja.
Lustige Geschichten. Schwimmen. Schwimmen bei der Bundeswehr ist auch sehr interessant. Du hast ja in der Grundausbildung einen Punkt, um deine Schwimmfähigkeit festzustellen.
Ja.
Es gibt ja, einige Leute kennen es vielleicht, diesen sogenannten Speedo. Das ist die Badehose,
Badehose der
Bundeswehr, die ja, ich sag mal, so ein bisschen schlüpferähnlich ist.
Ja.
Und
feinrippmäßig.
So ja. Männer unter sich, ja.
Ja.
Haben ja dann immer ein großes Mundwerk, was sie dann so zwischen den Beinen haben. Und das ist der Moment, da kommt die Wahrheit. Und das ist sagenhaft, was sie alle für Dinge haben.
Warte mal kurz, jetzt muss ich mal kurz festhalten. Also ich als Homo, ja, ich versuche ja schon, um Interessenskonflikte zu vermeiden, sollte man sich mal umziehen und nackt ausziehen und duschen, schon nicht da unten absichtlich hinzugucken. Jetzt mal als Hetero. Man guckt da schon drauf, oder?
Ja, logisch.
Was die anderen haben.
Na sicher.
Ja.
Ja, also du gehst jetzt nicht hin und sagst dir, du oder lachst ihn aus, das machst du natürlich jetzt nicht. Aber ich glaube, da nehmen wir aber Männlein und Weiblein, glaube ich, keine großen Unterschiede. Ich glaube, dass jeder mal so einen kleinen Blick rüberwirft.
Ja.
Ja. Einfach um, ja, weiß ich nicht, Freundschaft auch recht zu erhalten oder dass da kein Keil zwischen einem getrieben wird, ich weiß es nicht. Nein, das sind so Momente, wo sich halt alle genieren, wenn sie aus der Umkleide kommen. Ja, das Handtuch so weit umgebunden, wie es geht. Im Endeffekt müssen sie sowieso alle ablegen und Hand aufs Herz. Ja, wir sind alle gleich, ja. Also um Gottes Willen, wir können da jetzt, müssen da jetzt nicht irgendwie großartig uns verstecken, weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, wie du aussiehst, sondern welche Leistung du erbringst.
Richtig, richtig. Aber man guckt halt schon mal hin. Ich habe mich schon gefragt, wohin geht dieses Gespräch gerade mit dem Speedo, aber hey, ne? Spannende Geschichte, da würde ich ja gerne. Das machen wir dann, wenn das Mikrofon aus.
Genau.
Ich habe das ja früher bei mir, ich war ja in einer Sportschule, man mag es nicht glauben, so wie man mich heute sieht, aber war ja Leistungstänzer und habe, Standard und Latein bis zur C-Klasse getanzt. Naja, und danach kam das Abitur, da ging dann gar nichts mehr. Für mich zumindest nicht, aber war auf jeden Fall spannend. Und es war immer so, dass wir uns immer mit den Mädels zusammen umgezogen haben, immer.
Okay.
Überhaupt kein Problem gehabt.
Ne? Ja, ja.
Es gehörte irgendwie bei uns im Verein dazu, ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen da ist. Heute ja gar nicht mehr denkbar. Ich möchte mal daran erinnern, wie es auch unserer Wache ja zurzeit ist. Wir haben ja eine gemeinsame Umkleide.
Ja.
Und dadurch, dass wir ja immer mehr Damen dabei hatten, mussten wir uns ja natürlich auch so Dinge ausdenken, wie kann man sich umziehen, ohne dass man jetzt, ne? Und haben uns da ja jetzt, was haben wir jetzt, in eine Garderobe reingebaut? So eine
Umkleidekabine,
genau. So eine Umkleidekabine, wie quasi im Einkaufsladen.
Genau.
Ja. Ne, wo die Mädels sich dann, oder auch wir Jungs, uns dann mal kurz hinter verstecken können und sich umziehen können. Aber ist das da auch Großthema gewesen?
Frauen bei der Bundeswehr?
Frauen bei der Bundeswehr?
Du glaubst gar nicht, wie groß das Thema ist. Also das Ganze, Frauen bei der Bundeswehr ist heutzutage völlig normal. Ja, also wenn wir da viele, viele Jahre zurückgehen, das war natürlich in der Anfangszeit super, super schwierig. Mhm. Aber da gibt es ja auch zig Dokumentationen drüber.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Frauen bei der Bundeswehr ist inzwischen ganz normal und natürlich haben sie ihre eigenen Umkleidekabinen. Ja, mhm. Also gemischt gibt es da nichts mehr.
Ja, ja.
Zu meiner Zeit war es damals so, dass es gab Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftsduschen auf dem Flur.
Ach was.
Genau. Und je nachdem, welches Geschlecht drin war, wurde ein Schild umgedreht.
Ah, ne? Okay.
Männlein, Weiblein und so weiter.
Und wenn keiner drin war?
Dann wurde dieses Schild abgenommen.
Okay. Mhm.
Und da war es tatsächlich zu meiner Zeit auch strengstens verboten, dass wenn das andere Geschlecht gerade angezeigt wird, dort reinzugehen. Ne, also du wirst dann auch richtig disziplinarisch geahndet.
Mhm.
Das kann auch richtig, richtig teuer werden. Heutzutage ist es natürlich so, es hat sich sehr, sehr viel modernisiert, so wie alles ja. Und da gibt es sogenannten Stuben 2001, glaube ich sogar schon. Ich kenne nur noch die Stube 2000, wo du halt bei uns in der Kaserne war es so, dass sich zwei Stuben ein Gemeinschaftsbad geteilt haben, okay, was du ganz normal abschließen konntest.
Okay, Ausstattungsmodell, ja?
Genau.
Ist im Rettungsdienst ja auch immer noch Thema, Frauen im Rettungsdienst, Frauen in der Feuerwehr, ne? Aber ich muss sagen, unsere Mädels, das läuft. Also
auf jeden Fall
überhaupt kein Problem. Wir haben ja teilweise sogar RTWs jetzt in letzter Zeit übrigens oft gehabt bei uns, auch auf einem RTW, auf der 15, meiner Heimatwache, dass da drei Mädels einfach gefahren sind.
Super, du, ne? Das ist denn Frauenpower? Ja, das sind denn, ich nenne sie mehr gerne die Powerpuff Girls.
Ja. Ja.
auf jeden Fall. Also ich muss dir auch sagen, gibt ja doch immer wieder, die sagen, Frauen am Steuer und so weiter. Aber unsere Mädels machen das genauso gut wie wir Männer.
Da hole ich mal demnächst auch mal eine ran, auf jeden Fall. Die haben sich gestern schon angemeldet und gesagt, was, mit Basti machst du das? Mit uns sehe ich so, aber zu euch komme ich auch noch. Wartet mal ab. Da werden wir auf jeden Fall mal reinhorchen. Aber die haben auch schon ganz schön viel erzählt, so was da trotzdem einfach für Sprüche kommen. Allein wenn man Tragehilfe zum Beispiel anfordert.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Lass mal den Papa das machen oder sonst irgendwas. Aber ich muss auch dahingehend sagen, seitdem zum Beispiel auf wir haben ja so Gemeinschaftswachen mit der Feuerwehr zusammen, wo wir auch viel mit der Feuerwehr zu tun haben. Und selbst da lernen die Jungs ja auch unsere Mädels kennen, ihre Mädels kennen, die haben ja auch Mädels. Und dementsprechend sind die natürlich auch mittlerweile gebrieft, dass solche Sprüche ja nicht mehr so 2026 sind. Ja, also da versteht man sich sehr gut und es ist sehr gut integriert auf jeden Fall. Ja, das ist finde ich immer wieder spannend. Weißt du, ich weiß noch, es gab einen Einsatz, der allererste Einsatz, den wir beide mal zusammen gefahren sind. Und lustigerweise, lustig in Anführungsstrichen, war das halt auch gleich der Klassiker Reanimation. Na, also stand Reanimation im Raum, Telefonrea im Raum. Und wir auch noch mit Azubi, glaube ich, dabei. Nee, mit Praktikantin. Ja. Praktikantin, genau. Die auch noch sehr unbedarft war, was Rettungsdienst angeht. Und dementsprechend die Aufregung natürlich groß. Wie war das für dich, wenn du so merkst, okay, ich fahre jetzt hier mit erstmal einem unbekannten Kollegen und dann auch noch mir als deinen quasi Vorgesetzten? Ist ja auch immer vielleicht noch ein bisschen anders. Geht bei dir noch die Muffe bei Reanimation? Ich meine, du bist noch nicht so lange dabei.
Reanimation, ne? Ist so ein Thema für jeden im Rettungsdienst. Wenn du dieses Schlagwort hörst, dann passieren ganz, ganz viele Dinge. Du versuchst dich mental darauf vorzubereiten. Du gehst deine Ausbildung gefühlt nochmal durch, zumal, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, der Rettungssanitäter ist ja auch nur ein Kurs. Ja.
Ja.
Aber
ja,
die Reanimation, das ist auch völlig egal, mit wem ich fahre. Ich bin einfach guter Dinge, dass jeder meiner Kollegen genau weiß, was zu tun ist. Genauso wie ich es ja auch weiß.
Ja, aber wir erwarten von dir ja auch immer was, deswegen genau, ja.
Richtig, aber es gibt eine klare Struktur und die haben wir eingehalten. Und somit, was soll ich dir sagen, Reanimation ist halt einfach doof.
Ist es immer, ne? Also du weißt auch nie, ob die Person jetzt wirklich reanimiert wird noch und so weiter, wie die Chancen stehen und dergleichen. Wir sind da ja hingefahren, nehmen wir das einfach mal chronologisch auf. Wir sind da hingefahren, haben sofort alles ausgepackt. Die Praktikantin hat, glaube ich, auch gefragt, was soll ich tun? Und wir haben gesagt, erstmal bitte nur daneben stehen. Wir geben dir Anweisungen, sollten wir was von dir brauchen. Aber hier ist jetzt erstmal, da sind wir auch einfach gut eingespielt, ne? Also wir trainieren ja mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfter, wie man mit einer Reanimation umgeht, wer was wie wo macht. Aber in dem Fall war es wieder mal das typische Schlafzimmer. Irgendwo hinten in der Ecke, weiches Bett. Er liegt noch im Bett.
Ja.
und den erstmal aus der Ecke zerren.
Genau, wir haben uns auf der Anfahrt ja schon abgesprochen, wer welche Aufgabe übernimmt. Ja, dass ich zum Beispiel anfange zu drücken.
Ja.
So, wir sind ja reingekommen in das Schlafzimmer, haben ja diese Gegebenheiten erstmal dem Patienten ja erstmal aus dem Bett geholt.
Genau.
Ne, und in dem Moment hattest du sofort angefangen. Also unser Plan, den wir auf der Anfahrt gespielt hatten, war in dem Moment völlig über den Haufen geworfen.
Ist so.
Aber so ist es. Ja, das ist die Realität. Du musst halt sofort reagieren. Ich wusste ja dennoch, als du begonnen hast mit der Reanimation, was ich zu machen habe.
Ja. Ja, genau. Also wir haben also einfach den Spieß umgedreht, weil es ging von der Lage her nicht anders. Es ist schön, dass wir immer einen Plan machen. Aber generell ist es ja auch gut, dass wir beide wissen, was die andere Rolle quasi vorhatte. Und dann kann man das einfach spiegeln. Ja, wenn es nachher natürlich um die invasiven Sachen geht und so weiter, dann müssen wir halt dann doch mal tauschen. Was ich aber an dem Einsatz erstaunlich fand, wie schnell die Feuerwehr da war.
Ja.
Na, also wir bei uns ist es ja so, wenn Reanimation gerufen wird, dann fährt den HLF ja auch gleichzeitig mit uns raus. Und ich möchte behaupten, maximal 2 Minuten später.
Ja, wenn überhaupt.
Ne, kamen die dazu, haben sofort übernommen, drücken. Natürlich hast du da auch Notfallsanitäter, Rettungssanitäter dabei, die dann mit aufziehen, machen, tun. Ja gut, und dann kam aber auch schon der Notarzt.
Ja.
Und aufgrund der ganzen Vorgeschichte, Absprache mit der Frau, Vorerkrankungen und natürlich auch den Fakt, dass die Reanimation wahrscheinlich in diesem weichen Bett leider nicht so vom Erfolg gekrönt war, was überhaupt nicht der Frau zuzuschreiben ist, es ist ja auch Ausnahmezustand, hat man sich dann entschieden, nachher nach 20 Minuten abzubrechen. Ne? Das ist halt ja die krasse Realität einer Reanimation. Für unsere Praktikanten natürlich wichtig, nachher auch das Ganze zu debriefen, weil ja, man stellt sich in der Ausbildung, glaube ich, als Rettungssanitäter, da wird man auch immer so, das machen erfolgreich nur, wenn du eine gute Reanimation machst. Wenn du es nicht machst, dann stirbt der Patient. So eine Aussagen kommen ja in der Ausbildung. Ne? Wenn du schlecht bist, dann stirbt der Patient
oder
hat mehr Schaden.
Ja,
und ich glaube, es galt jetzt hier, der Praktikantin einfach mitzuteilen, viele Reanimationen sind leider nicht vom Erfolg gekrönt, einfach von Anfang an. Das Setting stimmt oft nicht. Viele werden viel zu spät aufgefunden. Und das war bei ihm ja auch so. Man weiß ja nicht, wann er das Atmen eingestellt hat, den Herzschlag.
Wobei wir ja bei der Einsatznachbesprechung wirklich da alles mit ihr klären konnten. Sie war natürlich auch super aufgeregt.
Ja.
Ja, völlig verständlich. War ja, glaube ich, sogar einer mit ihrer ersten Einsätze.
Ja, genau.
So, richtig. Und man muss ja dann auch sagen, der Patient ist ja nun leider verstorben.
Mhm.
Und somit ja auch ihr erster toter Mensch, den sie sieht. Ja. Das ist ja für jeden auch erstmal, wenn ich an meinen ersten Tod denke, war ich super nervös.
Ja.
Ehrlich. Ja, aber ich habe es mir doch anders vorgestellt.
Schlimmer manchmal. Ja, klar. Es gibt so schlimme Situationen, wo man so in so eine Wohnung reingeht und sich dann erschreckt. Da liegt dann einer und damit hat man nicht gerechnet. Ich finde, das sind immer die schlimmeren Todesfeststellungen, wenn du damit nicht rechnest.
Ja,
wenn du irgendwo reingehst und plötzlich liegt die Person da und teilweise halt auch in einem Zustand, der nicht mehr so menschlich aussieht.
Ja, wie viel Zeit auch schon
das hat. Ja, genau, richtig. Ne? Und ich fand, das war eine Situation, da konnte man auch eine Praktikantin gut rannehmen. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer sage, weil wir kriegen ganz viele Anfragen, kann man Rettungsdienst auch schon unter 18 im Praktikum machen, wo ich ganz klar sagen möchte, du, manchmal würde ich das lieber ab 21 machen, wenn man doch vielleicht ein bisschen gereifter ist. Aber ohne diese Erfahrung, kommst du da auch nie ran. Ich glaube, Tod und dieser Gesundheitsberuf ist halt einfach auch, da muss man sich reinleben erst so ein bisschen, ne? Ja, das war unser erster interessanter Einsatz auf jeden Fall. Damit haben wir, ich weiß gar nicht, was dann noch im Laufe des Tages passiert ist alles. Also sowas vergisst man dann meistens auch nicht. Aber den Einsatz, den habe ich immer noch vor Augen. Ja, wirklich?
Ja.
Gab es auch was Lustiges? Ich weiß es nicht mehr. Lustig in Form von, was haben wir getan?
Wir waren tatsächlich nachher noch bei einem Zwillingspaar, wenn du dich daran erinnerst. Da wurden Erkältungstropfen geschluckt. Oder so eine Erkältungsöle.
Ach ja. Wo die Eltern ganz aufgeregt waren.
Die Eltern waren ganz aufgeregt. Der Lütter hätte da an dieser Schale Wasser, wo diese Erkältungstropfen auf die Heizung gestellt worden sind, hat er mal einen Schluck genommen.
Ja.
Sowas zum Beispiel.
Ich weiß, ja, wo unsere Notärztin, die ja auch dazu gerufen wurde, gesagt hat, Mensch, die warten jetzt hier über 10, 20, 30 Minuten haben sie, glaube ich, gewartet, bis sie uns gerufen haben. Und dann hat die Ärztin dann auch einen Spruch gebracht. Also ganz ehrlich, sie haben 2 Autos vor der Tür stehen. Warum sind sie nicht schon mit dem Kind im Arm einfach in die Klinik gefahren? Und das erlebt man natürlich, glaube ich, auf dem ersten Tag im Rettungsdienst auch. So eine Einsetzung, wo man sagt, Mensch, jetzt fassen sie sich doch mal ein Herz. und fahren Sie doch selbst hin. Also
ansonsten gibt es auch immer noch diese Gift-Hotline.
Ja, zum Beispiel. Hätte man ja auch rufen können, ne? Die Gift-Notruf. Nee, heißt es ja nicht mehr Gift-Info.
Gift-Info, genau.
Genau, findet man, wenn man googelt, ganz schnell. Und das sind wirklich coole Leute, weil die nutzen wir auch im Rettungsdienst.
Auf jeden Fall.
Genau. Da wird auch viel über Medikamentenintox und so weiter alles geredet. Und die sagen uns dann auch, ab welchem Dosen wir tätig werden müssen, ab wenn ein Patient kritisch ist, welche Antidote wir zum Beispiel nutzen könnten. Ja, obwohl, da sind wir auch sehr begrenzt, muss man sagen, im Rettungsdienst. Was ist für dich die Zukunft? Also willst du noch Notfallsanitäter werden? Bleibt es beim Rettungssanitäter? Bist du damit happy?
Jetzt triffst du natürlich genau ins Herz.
Ja, jetzt.
Und diese Frage stelle ich mir jeden Morgen vorm Spiegel, weil Hand aufs Herz, ich bin 35.
Ja.
Die Ausbildung geht 3 Jahre.
Ja.
Frisch gebackener Papa. So, wenn ich in die Ausbildung gehe, ja, so ein Azubi-Gehalt, das ist schon nicht viel. Ja, gerade, wie gesagt, als Familienvater sollte man das wirklich schon genau durchrechnen, ob das möglich ist. Also zu deiner Frage, ja, ich würde die Notfallsanitäter gerne machen wollen. Da hängt aber ganz viel mit dran.
Ja, ich kann es verstehen. Also das Ausbildungsgehalt ist ja jetzt nicht das gleiche, wie so auch zum Rettungssanitäter verdient. Das muss man einfach mal festhalten. Und ich glaube, da liegt auch tatsächlich die Problematik. Weiterbildung für schon Berufstätige in Deutschland ist wirklich schwierig, weil du halt immer nur so einen Ausbildungsbehalt bekommst und es dahingehend ja kaum Hilfen gibt, um das weiterhin zu, ja, das Leben zu managen.
Ja.
Ja, aber vielleicht sieht man dich ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal bei uns auch das Berufsbegleitende. Das wäre ja ganz gut. Also arbeiten und dann gegebenenfalls eine Ausbildung machen.
Ja.
Aber ja, Familie steht natürlich auch immer im Vordergrund. Ne?
Das ist so. Also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich halt Beruf und Familie möglichst gut unter einen Hut kriege. Mhm. Im Moment klappt es halt. Meine Frau ist halt in Elternzeit.
Ja.
Von daher kümmert sie sich ja um den Lütten ganz gut. Und Hand aufs Herz, sie übernimmt auch viel die Nächte. Ja, dass wenn wir im Schichtsystem, ne, dass ich dann nachts auch meine Ruhe finde, um dann halt am nächsten Tag dementsprechend zu funktionieren.
Das stimmt. Im Beruf stehst du immer auch für die meistens erwachsenen Patienten und zu Hause stehst du auch für euren Lütten.
Richtig.
Das ist also von daher eigentlich keine Umgewöhnung. Ne? Immer Nachtschichten machen, dann ist das ja eigentlich gut geregelt. Ja. Herrlich. Ja, Basti, ich weiß gar nicht, wie lange wir gequatscht haben. Ich habe keine Uhr mit, aber ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr fandet es auch spannend, einfach mal beim Zuhören so ein, zwei Kollegen von mir mal kennenzulernen. Hier in diesem Fall den lieber Basti. Wir werden damit weitermachen und ich bin sehr gespannt, ob wir mal irgendwann demnächst wieder in Einsatz fahren.
Sehr, sehr gerne.
Machen wir. Ne? Ansonsten einfach mal reingucken. Seine Frau erschlägt mich schon immer, wenn ich kein Selfie mit ihm mache. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mal in den Stories gesehen. Und dementsprechend, Basti, viel Spaß weiterhin bei uns und danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und bis dann.
Bis dann.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint. Weitere Infos zu unseren Inhalten, Gästen, Sponsoren sowie interaktiven Möglichkeiten findest du auf www.retterview.de.